Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wie reagiert die Kultur in Sachsen-Anhalt auf das Wahlergebnis? Schockiert, aber kämpferisch, so könnte man es zusammenfassen, dazu gleich mehr. Auch beim Internationalen Literaturfestival in Berlin ging es konkret um die AfD auf einem Podium. Die ersten Wahlergebnisse vom Sonntagabend waren da schon bekannt. Und die neue PISA-Studie liefert alarmierende Ergebnisse, dazu Einschätzungen vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Wir beginnen aber mit der Kunst. Ryuichi Sakamoto war bis zu seinem Tod 2023 in Japan ein Superstar, ein Pionier der elektronischen Musik in den 70er Jahren, vergleichbar mit Kraftwerk hierzulande. Sakamoto war ein Multitalent, Pianist, Komponist, für seine Filmmusiken mit mehreren Oscars und Grammys geehrt. Und er war ein Künstler mit großer Begabung auch zur Zusammenarbeit mit anderen. Mit dem Künstler und Musiker Carsten Nicolai ging er mehrfach auf Tour. Gemeinsam entstanden 5 Alben. Der erzählte in Deutschlandfunk Kultur.
Man muss wissen, Sakamoto hat sich dann in den letzten 20 Jahren doch sehr, sehr stark wieder auf seine doch sehr stille, experimentellere Seite konzentriert. Und ich habe 2 Kurzfilme zu seiner Musik gemacht. Auch ein Projekt, was wir gemeinsam vorhatten und das ich im Prinzip posthum, an dem ich weitergearbeitet habe.
Zuletzt lebte Sakamoto in New York und schon sehr lange engagierte er sich dort vor allem für Umweltthemen und gegen Atomkraft. Und jetzt also eine große Werkschau, großformatige, multimediale Installationen ist zum ersten Mal überhaupt in Europa zu sehen. Ryuichi Sakamoto, Seeing Sound, Hearing Time heißt die Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin, die Maxi Bröcking für uns gesehen hat.
In der Mitte des Raums steht ein mit Staub bedeckter schwarzer Flügel auf einer quadratischen Wasserfläche. Darüber ist eine ebenfalls quadratische LED-Leinwand montiert, auf der fallender Schnee zu sehen ist. Die Klaviertasten bewegen sich zu einzelnen Tönen, die sich in immer neuen Kombinationen nach dem Zufallsprinzip aneinanderreihen. Der japanische Musiker und Komponist Ryuichi Sakamoto, der 1952 in Tokio geboren wurde, fand den Flügel in einer 2011 vom Tsunami zerstörten Schule in Japan. Die hier zu hörenden Töne entstanden auf Basis der Frequenz weltweiter Erdbebendaten. Die Videoarbeit der Schneeflocken stammt von dem japanischen Videokünstler Shiro Takatani. Es ist ein Raum, der trotz der Töne Stille ausstrahlt. Ein Raum der Trauer. Die Ausstellung zeigt auf insgesamt 1500 Quadratmetern 5 multimediale Klangräume Sakamotos und trägt den Titel Hearing Sound, Seeing Time. Dazu die Kuratorin Inga Buschmann.
Das ist sozusagen die Essenz der Ausstellung. Sound zu sehen mit den visuellen Arbeiten, die er in Zusammenarbeit mit älteren Künstlern gemacht hat, und Zeit zu hören. Durch diese Abfolge der Arbeiten und wie man sie erlebt, indem man sozusagen in die Räume reingeht und auch fast eintaucht in die Arbeiten, ist dieser Aspekt, dieses Zeithören, Zuhören, das sind in der Ausstellung sehr, sehr wichtige Aspekte.
Auch der nächste Raum entstand in Zusammenarbeit von Ryuichi Sakamoto und Shiro Takatani. Zu der Musik von Sakamotos Album Async lösen sich auf einem 18 Meter langen LED-Bildschirm per Zufall generierte Videobilder in digitale Muster auf. Wie Ozeanwellen vor Tokio, Regen, Blätter oder eine Klaviertastatur. Die spiegelnde Fläche des schwarzen Bodens reflektiert das Licht und den Klang, der dadurch selbst zum Objekt wird. Sein Soloalbum Async von 2017 war Sakamotos persönliche Auseinandersetzung mit der Endlichkeit nach seiner Krebsdiagnose. Der Titel stammt aus der Chaostheorie der Quantenphysik. Sakamoto mischt sein Klavierspiel mit Field Recordings wie Aufnahmen von Wasser und Wind und elektronischen Klängen. Die dreiteilige Videoinstallation auf einem 20 Meter langen Wasserbecken im nächsten Raum zeigt eine Tänzerin des japanischen No-Theaters. Auch diese Arbeit, die auf Traumbildern basiert, beschreibt Sakamotos Überlegungen zu Zeit und Endlichkeit. um der Frage nachzugehen, was ist Zeit? Dazu Inga Buschmann.
Was ist die Zeit der Natur? Was ist eine politische Zeit, eine gesellschaftliche Zeit? Diese Ebenen in den Arbeiten anklingen zu lassen, aber auch nicht als linear zu sehen, sondern auf verschiedenen parallelen Ebenen. Da genau zuzuhören, das auch wahrzunehmen und wichtig auch für ihn immer wieder der Welt zuzuhören.
Daneben sind Notizen Sakamotos zu sehen, Aufzeichnungen, Partituren und Fotografien, die seine Installation begleitet haben. Der letzte Raum zeigt eine Installation, die in Zusammenarbeit mit dem deutschen Medienkünstler und Musiker Nikolai aka Alvanoto entstand. Zu hören ist Musik von Sakamotos letztem Album 12. Sakamoto und Nikolai verband eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Im Rahmen der Ausstellung in Berlin wird das gemeinsame Werk 12 Conversations veröffentlicht werden, das noch vor Sakamotos Tod abgesprochen worden war.
Ich finde es wahnsinnig schön, dass eine Arbeit am Schluss der Ausstellung steht, die sehr melancholisch ist, auch in den Bildern, aber die auch eine Zukunft hat, nämlich durch diese Musik, die gemeinsam mit dem letzten Album, dem Tagebuch von Sakamoto, weiterführt und neu rausgegeben wird.
Die beeindruckende Ausstellung zeigt Sakamotos Kunst, Musik über das Hören hinaus als räumliches Erlebnis sichtbar zu machen, als Referenz und Vermächtnis eines außergewöhnlichen Musikers und Künstlers.
Maxi Bröcking über Ryuichi Sakamoto, zu sehen im Hamburger Bahnhof in Berlin und zu hören natürlich. Schon vor der Landtagswahl hat die Kulturszene in Sachsen-Anhalt vor einer starken AfD gewarnt. Viele fürchteten Einschränkungen und Eingriffe, beispielsweise in Spielpläne, wenn eine mögliche AfD-Regierung die Rückkehr zur traditionellen deutschen Kultur verordnen sollte. In ihrem Wahlprogramm propagiert die AfD ja eine patriotische Kulturpolitik, was im Umkehrschluss bedeutet, sie wird finanzielle Förderungen von entsprechenden Vorgaben abhängig machen. Die wiederum betrachten Künstlerinnen und Künstler als Eingriff in die Kunstfreiheit bzw. als indirekte Zensur. Entsprechend alarmiert klingen die Wortmeldungen aus der Kulturszene jetzt nach der Wahl. Ricarda Lehle und Paula Kautz haben Stimmen gesammelt, Sprecherin ist Vivian Fied.
Enttäuschung und Resignation sind spürbar. Sogar Tränen fließen bei den Interviews für diesen Beitrag. Denn trotz der vorherigen Umfrageergebnisse zeigen sich viele Kulturschaffende Sachsen-Anhalts geschockt von dem hohen Wahlergebnis für die AfD.
All das, wofür ich stehe, ist etwas anderes, als was jetzt passiert ist. Und ich stehe da natürlich zusammen mit den Künstlern. Und es war in den letzten Wochen so eine große Kraft zu spüren und ein großer Zusammenhalt. Und auch die letzten Tage haben gezeigt, dass die Demokratie auf dem Vormarsch ist und nichts anderes. Und jetzt kommt dieses Wahlergebnis, was mich persönlich einfach umhaut.
Sagt etwa Manon Bursian von der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Im Falle einer AfD-Regierung befürchtet sie die Beschneidung der Kunstfreiheit und das ginge mit zeitgenössischer Kunst nicht zusammen. An Aufgeben sei für sie jedoch nicht zu denken. Als nächstes will sie sich mit anderen Stiftungen zusammenschließen.
Weil das ist das, was wir können, gemeinsam handeln, Dinge initiieren und lautstark uns äußern.
Auch die Präsidentin des Landesmusikrats Sachsen-Anhalt sieht große Probleme auf sich zukommen. Jutta Schnitzer-Ungefug zeigt sich vor allem über den Plan der AfD besorgt, die Schulpflicht aufzuheben, worunter auch die musikalische Bildung leiden könnte.
Ganz viele Studien zeigen, dass je mehr Musikunterricht auch in jungen Jahren in der ersten, zweiten, dritten Klasse unterrichtet wird, umso besser gestalten sich die kognitiven Fähigkeiten junger Menschen.
Einen starken Einschnitt befürchtet die Vorsitzende des Landesmusikrats auch bei der Vergabe von Fördermitteln. Diese könnte zum Beispiel zahlreiche Musikfestivals beeinträchtigen.
Wenn dort dann es so sein wird, dass es Restriktionen gibt, dass es Vorgaben gibt, was künftig gefördert werden kann, dann ist das ein Riesenproblem für eine kulturschaffende Nation, wie wir das in Deutschland seit Hunderten von Jahren sind. Also wenn ich mir vorstelle, dass es heißt, wir fördern patriotische Musik, dann ist für mich die Frage, wo beginnt es, wo endet es? Nehmen wir Georg Friedrich Händel, der mit 18 Jahren aus Deutschland wegging, nach England ging. Dürfen wir den dann noch spielen?
Überhaupt von einer AfD-Regierung gefördert zu werden, das ist eine Sorge der Kulturschaffenden. Daran schließt sich die Frage, ob man die Förderung dann annehmen möchte. Für den Intendanten der Köthener Bachfesttage, Volkert Ude, ist klar, dass er kein Geld von einer, Zitat, rechtsnationalen Landesregierung annehmen wird.
Weil wir nicht wollen, dass Johann Sebastian Bach und seine Kunst missbraucht wird, wie das zu anderen Zeiten schon geschehen ist. Wir müssen uns dann um andere Finanzierungsquellen außerhalb des Bundeslandes bemühen und das werden wir auch schaffen.
Auch das Theater von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg ist von der Finanzierung durch das Land abhängig. Demnächst wird es einen neuen Vertrag mit der Stadt und auch dem Land aushandeln müssen. Bis dahin plant das Haus aber weiterzumachen wie bisher, mit möglichst gutem Theater. So Schauspieldirektor Bastian Lomschee.
Wir beschäftigen uns mit der Stadt und mit dem Land und mit den politischen Verhältnissen. Und das wollen wir auch genauso weitermachen. Über was wir allerdings auch nachgedacht haben, ist, wie man jetzt kurzfristig Räume schaffen kann, um verstärkt ins Gespräch zu kommen noch mit den Menschen vor Ort.
Dabei müssen die Gespräche nicht zwangsläufig politisch aufgeladen sein, sondern können auch einfach nur ablenken, erklärt der Schauspieldirektor. Auf das Zusammenkommen durch Kunst und Kultur setzt auch der Intendant der Händel-Festspiele Florian Amort.
Man kann künstlerisch Ideen finden, vielleicht Antworten finden und eben da Antworten zu geben, die eben nicht politisch oder finanzieller Natur sind, sondern eben kreativ und mit Emotionen und da einen Weg zu finden. Und das wäre ein Beitrag, den ich mir wünsche und den hoffe ich auch erfüllen zu können im nächsten Jahr.
Kunst- und Kulturschaffende in Sachsen-Anhalt suchen nach Wegen, die Kulturlandschaft des Landes weiterhin vielfältig zu gestalten. Auch wenn derzeit noch nicht klar ist, wer Sachsen-Anhalt regieren wird und auf welche Herausforderungen sie in naher Zukunft stoßen werden.
Die Kulturszene in Sachsen-Anhalt nach der Wahl. 100 Autoren und Autorinnen aus über 40 Ländern sind gerade zu Gast beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Sie bringen ihre Köpfe und Herzen mit und manche ihre Heimat, die keine mehr ist. Gestern Abend ging es beim Special Politik im Exil um Autorinnen und Autoren, die ihre Heimat wegen politischer Repression verlassen mussten und seither in Deutschland leben. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wandelte sich das Festival noch mal mehr zum politischen Debattenraum, in dem literarische und künstlerische Vielfalt im Mittelpunkt steht. Welche Rolle spielt die Literatur eigentlich in der oder für die pluralistische Demokratie, war so eine der Fragen, die hier gestellt wurden. Und gar mit einer provokanten Suggestivfrage war am Sonntagabend das Diskussionspanel in den Berliner Festspielen überschrieben. Zukunft Deutschland, AfD an der Macht? Cornelius Füllenkemper war für uns dabei.
Als gegen 18 Uhr der Erdrutschsieg der AfD in Sachsen-Anhalt bekannt wurde, wollte Moderatorin Natascha Freundl von FAZ-Journalist Justus Bender wissen, sind die Medien daran gescheitert, über die widersprüchlichen Positionen innerhalb der Partei aufzuklären?
Ich habe den Eindruck, das interessiert überhaupt nicht. Also das hat überhaupt keine Wirkung. Also selbst wenn man einfach auf ganz offensichtliche Widersprüche abzielt. Also es ist irgendwo viel tiefer, dass man Rache möchte an einem Establishment, dass man irgendwie anerkannt werden will in seinen Emotionen oder was auch immer. Also die Antwort ist auf jeden Fall im Irrationalen zu finden.
Auch auf eine Entzauberung der Partei in den Mühen des politischen Alltags solle man sich nicht verlassen, so Justus Bender. Wenn Gesetzesinitiativen, etwa der Migrations- oder Medienpolitik, durch Gerichte gekippt würden, sei das nur neues Wasser auf die Mühlen rechtspopulistischer Narrative. In seinem aktuellen Buch Deutschland 2033, ein Szenario, untersucht Bender Parallelen zwischen einer möglichen zukünftigen Regierungsverantwortung der AfD im Bund und der Machtübernahme der Nationalsozialisten 100 Jahre zuvor. Um historische Referenzen ging es dann später auch am Abend zum Thema Politik im Exil im Berliner Dokumentationszentrum Fluchtvertreibung. Versöhnung. Der Literaturwissenschaftler und Thomas Mann-Experte Kai Siener beschäftigte sich mit der Frage, wie man auf den Aufstieg der AfD und die Verrohung der öffentlichen Auseinandersetzung reagiert hätte.
Ich glaube, er hatte gesagt, dass diese Geschichte, wir lebten in einem unfreien Land, in dem man nicht sagen dürfte, was man sagen möchte, in dem die Eliten entscheiden, was wer wie zu denken hat. Ich glaube, er würde in klaren und scharfen Worten den Zynismus benennen, der in diesem Blick auf unsere Gesellschaften, auf unser Land liegt und auch tatsächlich mit diesen Worten argumentieren, es ist auch eine moralische Verwahrlosung.
Tatsächlich schienen alarmierende historische Parallelen auf, gerade was den angekündigten Umbau der Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt betrifft. Siener zitierte aus einem Brief, den Thomas Mann aus dem Schweizer Exil 1936 an die Universität Bonn richtete. Sie hatte ihm zuvor die Ehrendoktorwürde aberkannt.
Sie haben die unglaubwürdige Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln. wo doch vielleicht der Augenblick nicht fern ist, da dem deutschen Volke das Letzte daran gelegen sein wird, nicht mit ihnen verwechselt zu werden.
Beim Special Demokratie aus der Ferne wurde deutlich, dass auch heute Literatinnen und Literaten verfolgt und vertrieben werden, weil sie um ihr Leben fürchten. Die 1992 in Afghanistan geborene Lyrikerin Maria Metra etwa trug Gedichte über den Begriff der Heimat im Exil vor, über den Verlust der Sprache und das Leben als Reisende, der man das Heimatland aus der Handtasche gestohlen hat. Das Schreiben versteht Metra als genuin demokratischen Akt.
Ich schreibe unter anderem deshalb, weil ich die Narrative und Stimmen von Frauen und anderen Marginalisierten hörbar machen will. Die Literatur ist ein demokratischer Raum, in dem das möglich ist und den wir Autorinnen und Autoren besetzen können. Ich komme aus einem Land, in dem im Augenblick jedwede kulturelle Aktivität verboten ist. Für viele Autoren im Exil ist das Schreiben eine Art von Widerstand. Als ich nach Deutschland kam, war die Literatur das wichtigste Instrument, um meine Stimme wiederzufinden und Kontakt mit der hiesigen Gesellschaft aufzunehmen. Das war für mich auch eine Frage des seelischen Überlebens.
Das internationale Literaturfestival Berlin stellt historische Bezüge her, formuliert politische Warnungen und beweist zugleich die eminent wichtige Rolle einer vielstimmigen Literatur für demokratisch verfasste Gesellschaften. Literatur wirkt politisch, auch ganz ohne Aktivismus.
Cornelias Wüllenkämper war für uns beim Literaturfestival in Berlin. Ja, solche Festivals ziehen vielleicht auch deshalb immer mehr Publikum an, weil man schreibende Menschen sprechen und erzählen hört, weil man lauschen kann, dieses in Gemeinschaft erlebt und gar nicht selbst lesen muss. Diese Kulturtechnik wird nämlich tatsächlich dramatisch weniger beherrscht, wie auch die PISA-Studie heute wieder bestätigt. Sie verzeichnet die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Messungen und auch die Lesekompetenz der 15-Jährigen hat sich dramatisch verschlechtert. Thomas Koch, den Sprecher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, habe ich vor der Sendung gefragt, was dieses Ergebnis in seinen Augen besagt.
Also wir haben uns auf Schlimmes vorbereitet, aber es kam noch schlimmer, dass innerhalb von nur 3 Jahren die Zahl der lesenden 15-Jährigen, die wirklich Basiskompetenzen haben, von 1/4 auf 1/3 zurückgeht, hat uns wirklich bestürzt. Vor ein paar Monaten haben wir gesehen, dass auch die Käufe der jungen Zielgruppen dramatisch zurückgehen. Also jetzt kommt man nicht mehr umhin zu sehen, wir haben ein riesiges Lesekompetenzproblem.
Die Studie ruft jetzt ja insbesondere BildungspolitikerInnen auf den Plan, die mehr Leseförderung auch für ganz kleine Kinder fordern. Die gibt es ja, aber vielleicht zu wenig und zu spät?
Es gibt ganz viele Initiativen, die hervorragend Leseförderung betreiben, vor allem aus der Zivilgesellschaft, aus den Verbänden. Auch wir vom Börsenverein machen ganz viele Aktionen mit der Buchbranche zusammen. Aber die Politik ist jetzt ganz klar gefragt. Sie verschließt lange die Augen davor, dass hier wirklich massiver Handlungsbedarf ist. Und es kann nicht sein, dass wirklich Bildung und Leseförderung auf den Schultern der Gesellschaft getragen wird. Und die Bildungspolitik findet keine nachhaltigen Konzepte.
Also zu Hause wird viel weniger vorgelesen oder gar nicht mehr und die Schule kann es nicht richten, so lautet ja die Analyse. Was helfen denn Projekte wie Ihres, zum Beispiel die Lesetüte zur Leseförderung? Ist das nicht nur auch der Tropfen auf den heißen Stein?
Jedes Projekt in den Orten, in den Städten ist sehr, sehr wichtig. Bei unserem Projekt Lesetüte kommen eben Erstklässlerinnen und auch die Zweitklässler eben in Kontakt mit Büchern. Und wir wollen das jetzt auch mit der Auridis-Stiftung zusammen nochmal ausbauen, um eben auch sozial schwächere Haushalte zu erreichen. Denn das hat die Studie auch gezeigt. Lesekompetenz ist massiv an der sozialen Herkunft verbunden, mehr als in anderen Ländern. Und das muss uns wachrütteln. Und dafür sind solche Aktionen sehr, sehr wichtig.
Die Ergebnisse der Studie werden jetzt die Forderungen nach einem Handyverbot an Schulen noch lauter oder dringlicher werden lassen. Wäre das eine Lösung in Ihren Augen?
Also wir haben da keine abgeschlossene Meinung. Ich denke, dass das eher eine Symptombekämpfung ist. Viel wichtiger als solche Verbote sind wirklich durchdachte Konzepte, dass sich die Politik die vornimmt, dass sie die bundesweit auch ausrollt und die Investitionen in die Bildung auch weiterführt, statt sie einzuschränken, wie bei verschiedenen Projekten, was sie jetzt gerade macht. Also es muss mehr in Bildung investiert werden und es muss wirklich Prio A werden.
Forderungen von Thomas Koch, dem Sprecher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, anlässlich der PISA-Ergebnisse. Und um gleich zwei wichtige Kulturpreise geht es jetzt in den Meldungen mit Enne Seidel.
Starten wir mit dem Deutschen Buchpreis. Da wurde heute die Shortlist bekannt gegeben. 6 Romane haben es ins Finale geschafft. Und da 6 Titel gerade noch so in eine Kulturnachricht passen, nenne ich die jetzt auch mal alle 6. Nominiert für den Deutschen Buchpreis sind also Sheila Basia mit Die Lücken, ein Jahrhundertroman, der im Hunsrück spielt. Außerdem Franziska Gänzler mit einer Coming-of-Age-Geschichte. Orca heißt ihr Buch. Mit dabei ist außerdem Valeria Gordeev, die vor 3 Jahren schon den Bachmann-Preis gewonnen hat. Sie ist nominiert mit einem Roman mit sehr poetischem Titel. Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle, heißt dieses Buch. Auf der Shortlist steht auch Peggy Mädler mit einem Roman, der in der DDR und rund um die Wende spielt. Selbstregulierung des Herzens ist der Titel. Dana Vohwinkel ist dabei mit einer Liebesgeschichte, Anton und Alma. Und neben diesen 5 Frauen ist auch ein Mann nominiert, Elias Hirschel mit seinem Roman Schleifen. Welcher dieser 6 Romane den Deutschen Buchpreis am Ende gewinnt, das erfahren wir in knapp einem Monat. Mein Kollege und Literaturredakteur Jan Drees, der hat aber schon einen klaren Favoriten.
Mein Favorit, und zwar nicht allein nur aus literarischen Gründen, sondern ich glaube, dass es im Preis gut täte, ist tatsächlich Sheila Basia mit Die Lücken. Sie schreibt eine Geschichte, die in einem fiktiven Dorf im Hunsrück spielt. Und ich glaube, dass sich von diesem Buch so viele werden einfangen lassen können, dass wenn Sheila Basia den Preis bekäme für dieses Buch, wir endlich mal wieder einen deutschen Buchpreisträger hätten, der sich richtig, richtig gut verkauft.
Jan Drees aus unserer Literaturredaktion zur Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ausführlich können Sie ihn dazu hören in unserer Sendung Büchermarkt in der Deutschlandfunk-App. Und heute wurden auch die Preisträgerinnen und Preisträger des Premium Imperiale bekannt gegeben. Mit gut 80.000 Euro einer der höchst dotierten Kulturpreise der Welt, der in der Regel an die Big Names der westlichen Kunst- und Kulturwelt geht, auch in diesem Jahr. In der Kategorie Malerei gewinnt die US-amerikanische Künstlerin Jenny Holzer, in der Sparte Skulptur der britische Künstler Andy Goldsworthy und in der Kategorie Architektur wird Daniel Liebeskind ausgezeichnet, berühmt unter anderem für das Jüdische Museum in Berlin und die Neugestaltung des Geländes am World Trade Center in New York. Der Premium Imperiale wird außerdem in der Kategorie Musik verliehen. Da gewinnt diesmal der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt. Und in der Kategorie Theater und Film wird die Schauspielerin Kate Blanchett ausgezeichnet. Der Premium Imperiale wurde Ende der 80er Jahre auf Anregung des japanischen Kaiserhauses ins Leben gerufen und gilt als wichtiges Instrument der japanischen Kulturdiplomatie. Schon wieder ein Museumseinbruch in Frankreich. Diebe haben aus einem Museum an der Côte d'Azur 4 Gemälde des Impressionisten Pierre-Auguste Renoir gestohlen. 2 Bilder wurden später im Garten des Museums wiedergefunden, die anderen beiden bleiben verschwunden. Die französische Polizei fahndet nach den Tätern. Das bestohlene Museum befindet sich im früheren Wohnhaus von Renoir. Der Künstler hat seine letzten Lebensjahre in Cagnes-sur-Mer an der Côte d'Azur verbracht. Es gab zuletzt mehrere Einbrüche in französischen Museen, darunter der spektakuläre Diebstahl im Pariser Louvre im vergangenen Herbst, außerdem Einbrüche in Museen im Elsass und im Burgund. Der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer hat nach dem Diebstahl heute bessere Sicherheitsvorkehrungen für Museen in ganz Frankreich gefordert. In 5 Tagen ist endgültig Schluss für die 3 Goethe-Institute in Russland. Bis Sonntag müssen die verbliebenen Mitarbeitenden ihre Büros und das Land verlassen. Für die Menschen in Russland werde damit der Zugang zu deutscher Sprache, Kultur und verlässlichen Informationen noch weiter eingeschränkt, sagte die Generalsekretärin des Goethe-Instituts Gitte Tschoch. Sie will trotzdem versuchen, den Austausch mit den Menschen in Russland aufrechtzuerhalten, zum Beispiel durch digitale Angebote. Mit der Schließung der Goethe-Institute reagiert Russland auf die deutschen Sanktionen nach dem versuchten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig-Halle.
Danke, Enne. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten. Und dann in den Informationen am Abend geht es unter anderem um die politische Debatte am Tag 2 nach dem AfD-Erfolg in Magdeburg. Und Sie hören auch noch mehr zur neuen PISA-Studie. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.